Flux FM, was für ein Leben. Außergewöhnliche Biografien auf Flux FM.
Durch meinen Job als Stadtführer stolper ich ja immer wieder über Geschichten, bei denen Leute erstmal sagen, boah, habe ich ja noch nie von gehört. Zum Beispiel, dass Martin Luther King Jr., einer der wichtigsten Bürgerrechtler des 20. Jahrhunderts, mitten im Kalten Krieg nach Ost-Berlin kam und dort gepredigt hat, vor DDR-Bürgern, in einem Staat, in dem Religion eigentlich keine große Rolle spielen sollte. Ich habe darüber vor Jahren auch schon mal ein Interview geführt mit einer Frau, die dabei war. Ihr Vater war Pastor, sie durfte deshalb nicht studieren. Ihr Telefon wurde abgehört und das Gespräch hat mich damals einfach beeindruckt. Ich habe für diese Folge versucht, sie wiederzufinden. Es hat leider nicht geklappt, aber ich habe dafür jemand anderen gefunden. Hi erstmal, ich bin Matti Geier und heute erzählt Eckehard Breving seine Geschichte. Er war Anfang 20 Lehramtsstudent in Ost-Berlin und stand 1964 im Chor der Marienkirche, als plötzlich alles anders wurde. Denn an dem Tag betritt Martin Luther King die Kirche. Und was dann passiert, das hört ihr jetzt.
Und das ist meine Geschichte. Außergewöhnliche Lebensgeschichten auf Flux FM.
Wie alt waren Sie, als Sie Martin Luther King gesehen haben?
Also ich war 20 Jahre alt, fand mich noch ziemlich jung, aber es war für mich ein besonderes Erlebnis und habe gerade mein Pädagogikstudium begonnen an der Humboldt-Universität und habe erleben können, wie er in der Kirche, in der Marienkirche gepredigt hat.
Mhm. Ihre Familie war religiös, ja?
Meine Familie, ich bin auch religiös erzogen worden, mein Vater ist im Krieg geblieben, aber meine Mutter war sehr religiös und habe alles durchgemacht, was man als so Mitglied einer kirchlichen Familie mitmacht, ja. Taufe, Konfirmation, ja. Trauung.
Gut. Weil, was mich interessiert, bevor wir gleich über Martin Luther King sprechen, auch, Sie haben auf Lehramt studiert und wer aktiv religiös war, hatte es ja nicht immer einfach in der DDR, wo offiziell eigentlich alle atheistisch sein sollten. Hat Ihre Familie da irgendwelche Schwierigkeiten?
Nee, meine Familie hatte keine Schwierigkeiten.
Und Sie konnten auch studieren, was Sie wollten, oder?
Studieren konnte ich schon und habe mich dann einfach beworben. Das war kein Problem. Man ging hin, bewarb sich. Mhm. Also wir haben uns im Chor ja immer vorgenommen, uns nach außen hin möglichst nicht zu outen.
Mhm. Der Kirchenchor.
Der Kirchenchor. Mhm. Kirchenchor war ja immer schon so eine Sache. Und während des Studiums war ich ja verpflichtet, im Universitätschor mitzusingen. Mhm. Das gehörte dazu zum Studium.
Musikstudium.
Musikstudium. Und da war die Frage, singen Sie in einem anderen Chor? Also das wurde direkt gestellt. Mhm. Und dann haben wir dann schon gesagt, also eine Kommilitone von mir haben gesagt, wir singen in einem anderen Chor. Welchen? Und das mussten wir natürlich nennen. Wir wurden dann hinterher noch zu einem Gespräch eingeladen und wurden darauf hingewiesen, dass das ja noch nicht geht, dass man an einer sozialistischen Universität studiert und dann in einem Kirchenchor singt. Wir haben das irgendwie hingebogen und also es gab ein Gentleman Agreement, sag ich mal so. Und es wurde dabei belassen und wir haben trotzdem im Kirchenchor weitersingen können, ohne irgendwelche Repressalien ausgesetzt zu sein.
Ah, okay. Was wussten Sie denn damals über Martin Luther King und wie haben Sie erfahren überhaupt, dass er nach Ost-Berlin kam?
Buschfunk. Also es war ja gesagt worden, dass er nach Ost-Berlin kommen will oder überhaupt nach Berlin, aber dass er nach Ost-Berlin kommt, wussten wir nicht. Das hat sich dann viel später auch ergeben, glaube ich. Das haben wir auch später erfahren, dass das also möglich wurde. Also durch Zeitungen und durch den Rundfunk natürlich. Weniger durch den Rundfunk der DDR als den Rundfunk der Westberliner Sender SFB oder RIAS. Mhm. Dass er amerikanischer Freiheitskämpfer ist und dass er große Probleme hat, da die Massen zu sammeln und der immer auch Ärger hat mit der Regierung oder mit den entsprechenden Dienststellen der Vereinigten Staaten. Und da wussten wir, dass er einer von uns ist, sagen wir mal. Als dann angekündigt wurde, dass er dann kommt, war natürlich die Aufregung groß und helle Freude, dass er zu uns kommt. Ja.
Der Besuch von Martin Luther King in Ost-Berlin war eigentlich überhaupt nicht geplant und ist eine echt schräge Anekdote. Er war im Westen der Stadt und entschied sich, spontan rüberzufahren zum Checkpoint Charlie. Das durfte er seitens der Amerikaner eigentlich gar nicht. Sein Reisepass war ihm vorher sogar entzogen worden aus Angst, dass er mit der DDR sympathisieren könnte und es zu irgendwelchen diplomatischen Verwerfungen kommt. Er fährt also trotzdem zum Checkpoint Charlie, hat als Ausweisdokument nur seine American Express Kreditkarte dabei. Und wer auch immer da auf der amerikanischen Seite gerade stationiert war, wurde offenbar nicht gebrieft, dass Martin Luther King nicht in den Osten rüber sollte. Und die DDR-Grenzer haben ihn auch durchgelassen. Die haben sich gedacht, der Mann kritisiert die USA so scharf, der ist definitiv auf unserer Seite. Ja, und dann, wenige Stunden später, spricht er in der Marienkirche und später nochmal in der Sophienkirche. Beide sind übervoll mit Menschen, die ihn hören wollen. Für viele war es ein absoluter Ausnahmemoment. Jemand von außen spricht über Freiheit, über Verantwortung und meint damit auch sie. Und genau diesen Moment hat Ekkehard Breving miterlebt.
Wir waren im Chor und war auf der Empore und hatten uns auf ein kurzes Programm auch vorbereitet. Und er kam, wie üblich, nicht durch den Haupteingang, weil der einfach belegt war durch die Massenmenschen, die auch noch rein wollten. Und ohnehin der Mittelgang besetzt war, kam er durch den Südeingang, wurde geleitet durch Trost von anderen Mitgliedern. Und dann kam er ganz ruhig und gelassen, also auch mit der Bewegung, so schön seine Arme und Hände, und schaute uns allen mit seinen fröhlichen Augen und mit seinen fröhlichem Mund, schaute uns an und ging dann vorne bis kurz vor dem Altar, hatte dann einen extra Sitzplatz bekommen und setzte sich dahin. So. Und das Weitere haben wir dann abgewartet, was dann passierte.
Und was war's?
Und das war dann, dass wir erstmal sangen aus der Motette Jesu meine Freude von Johann Sebastian Bach.
Auf dann, Deutsch gesungen und der hat zugehört, oder?
Ja. Und wir hatten uns vorgenommen, ihm zur Freude, vielleicht ein bisschen stümperhaft, ein Spiritual, studiert vorher.
So ein Gospellied.
Ein Gospellied, ja. Ich weiß jetzt nicht mehr welches, aber ich kann mich genau erinnern, dass es für uns nicht so einfach war, das möglichst nahe und stilgerecht rüberzubringen. Und dann saß er, guckte aber nach oben auf die Empore und wir sahen immer seine blitzenden Augen und immer Fröhlichkeit ausgestrahlt haben. So. Dann wurde angekündigt, dass er predigt, ging auf die Kanzel und hat dort oben seine Kanzel auf Englisch gehalten natürlich. Und die wurde teilweise immer in Abschnitten übersetzt, sodass wir folgen konnten, was er denn sagt. Und spannend war für uns, dass er nicht Öl ins Feuer goss in der Situation, der Berliner Situation, sondern dass er ermunterte, uns Christen zu vereinen, dass wir uns vereinen und in diesem Gedanken von Christus dann gemeinsam unsere Aufgabe erfüllen, zusammenzuhalten, und richtete Grüße aus von den Westberliner Christen und Grüße von den amerikanischen Christen. Ich weiß nicht genau, aber es kann sein, dass zwischendurch Beifall aufkam, wenn er also diese Grüße ausrichtete, weil wir auch ahnten, der braucht irgendwie mal auch eine Unterstützung, dass er richtig sagt, was er dann meint oder meint, was er richtig sagt.
Ja.
Und das war schon sehr spannend, die ganze Angelegenheit.
Also indirekt hat er die Teilung kritisiert.
Ja, das würde ich so sagen. Und er ging aber nicht auf irgendwelche staatliche Repressalien ein, die vielen Menschen ja zuteil wurde, leider. Waren ja auch Bibelzitate dabei, die darauf hinweisen, also Zusammenhalt der Christen ist ganz wichtig, alles andere ist Nebensache.
Der ganze Besuch war ja aber auch von ihm aus eine Unterstützung den christlichen Menschen in der DDR gegenüber, die ja offiziell das so gar nicht ausleben durften, wie ich das verstanden habe, oder?
Na, natürlich,
oder Haben Sie das auch so gesehen?
Ja, haben wir auch so gesehen, ja. Aber wir haben jetzt keinen Tohuwabohu daraus gemacht, weil wir ja wussten, also wir können uns nur in unserer Gruppe oder in unserer christlichen Gruppe austauschen darüber, was er da gesagt hat. Aber er hat uns Mut gemacht.
Ja. Und als er dann ging?
Ja, als er dann ging, war ein himmlischen Engelschorgesang und war natürlich sehr beeindruckend. Die Gemeinde konnte mitsingen. Ob er mitgesungen hat, weiß ich nicht. Sie schritten dann raus und gingen ja dann zur Sophienkirche. Ja, wir waren fertig und haben dann sehr, sehr lange noch darüber gesprochen und diskutiert. Auch in den nächsten Chorproben war das immer noch ein Grund, über diesen wunderschönen Tag in der Marienkirche uns auszutauschen.
Und die Stasi war auch dabei, oder?
Die Stasi war auch dabei. Ich habe sie hier beschrieben, dass sie zu erkennen war an ihrer Haltung und an ihrer betonten Kleidung, die sie immer trug, und an ihrem Outfit erkannte man sie schon, die zwischen den Reihen dann saßen und sich anders verhielten als Gemeinde, die
auch konnten dabei. Die Lieder nicht mitsingen, nehme ich an,
oder? Nee, die konnten auch die Lieder nicht mitsingen.
Ja.
Nee, aber sie hatten sich ihre Notizen, vermute ich, auch ihre Notizen gemacht, obwohl das mitgeschnitten wurde, weiß ich jetzt nicht. Aber war ja in Marien üblich, dass Predigten mitgeschnitten wurden von der Staatssicherheit und hinterher abgehört wurden, damit da so Ruhe und Ordnung herrscht. Ich kann mich auch noch erinnern, dass sie Kollekte, wurde immer Kollekte gesagt beim Gottesdienst, die Staatssicherheit Geld einwarf mit Kennzeichnung, sodass also die Kirche die Kollekte, diese Einnahmen zur Bank gehen musste und kontrolliert wurde, ob die Stücke, die die Stasi eingeworfen hatte in die Kollekte, auch dabei gewesen sind, um sicher zu sein, dass nicht irgendwie Dollar oder andere westlichen Währungen verschwanden.
Wie haben Sie denn dann von der Ermordung von Martin Luther King erfahren?
Auch nur über die Medien. Ja. Wir waren natürlich entsetzt darüber, muss man auch so sagen. Er war bei uns und hat so viel Freude, Heiterkeit ausgestrahlt, dass wir entsetzt waren, dass er dann ermordet wurde und irgendwie auch gedacht haben, na, der hält sich nicht lange, so ungefähr. Das ist jetzt ein bisschen grob ausgedrückt. Aber so einer kann sich in Amerika nicht halten, jedenfalls in den USA nicht halten. Und das hat man dann gesehen, Kennedy und auch andere, die dem System zum Opfer gefallen sind, weil sie doch weit über die Gesetzlichkeiten hinausgingen.
Wie erging es Ihnen danach noch weiter in der DDR? Sie haben gesagt, Sie wurden dann Geschichts- und Musiklehrer. Haben Sie das in Ihrem Geschichtsunterricht öfter erzählt?
Ja, wir sprachen natürlich. Martin Luther King gehörte zu den Freiheitskämpfern. Wie sagen wir mal, Angela Davis etwa die gleiche Linie war, auf der gleichen Stufe, haben wir natürlich darüber gesprochen und mitgeteilt und habe ihm nicht gesagt, dass er in der Marienkirche war und wir haben noch nicht gesagt,
dass Sie dabei waren.
Dass ich dabei war und im Chor gesungen habe. Das wäre dann doch vielleicht, man wird vielleicht nicht gleich entlassen, aber schon mal ein Punkt, wo man sagen könnte, na, den beobachten wir mal, den Jungen. Und das war ja dann auch so, im Geschichtsunterricht wurde man beobachtet. Man gehörte zu denen, wo jemand kam von übergeordneter Einrichtung. Und da wurde man schon immer mal kontrolliert, um zu wissen, was macht denn der Lehrer da mit den armen Kindern.
Aber da hatten Sie nie Probleme, oder?
Nee, hatten wir eigentlich nicht. Ich habe mir Geld nebenbei verdient im Gottesdienstspiel. Ich hatte Orgelunterricht noch nebenbei während meines Studiums und habe mir bei Gottesdiensten habe ich Orgel gespielt, also begleitet vor Nachspiel. Und bin dann mal in meiner Schule angesprochen worden von unserer Parteisekretärin, war aber nicht relevant dann für meinen Unterricht oder später. Ich wurde was angesprochen, aha, Sie haben oder wo, ja, und da überlegt man sich, wer hat denn hier? Aber es kann natürlich sein, dass mich jemand gesehen hat von den Kirchenmitgliedern in Biesdorf, war das so der Fall.
Gehen Sie bis heute in die Marienkirche?
Ja, ja. Also ich bin ja nicht mehr im Chor, also ist mein Alter nicht mehr erlaubt und meine Stimme nicht mehr.
Ach so.
Ja, 65 Jahre und das reicht eigentlich auch. Nee, ich gehe dann zu den Aufführungen immer und fühle mich sehr verbunden mit der Kirche und da lernt man auch Leute kennen und das war auch der Sinn des Chores. Eine sehr schöne Gemeinschaft, in der man frei sprechen konnte zum Beispiel auch, was man ja in der Schule oder in der Öffentlichkeit nicht immer konnte.
Wenn Sie da so aktiv in der Kirche waren, waren Sie dann auch 89 dabei bei den Kirchendiskussionen, den
immer.
Montagsdemos?
Ja. Also in den verschiedenen. Marienkirche hielt sich da immer ein bisschen zurück. GCM in der Kirche war natürlich. Also da rannte man, sage ich mal so, rannte man schon mal hin, um das mitzuhören. Was ist da los? Wer spricht da?
Und wie haben Sie den Mauerfall erlebt?
Den Mauerfall? Wissen Sie was? Wir kamen, meine Frau sang auch mit dem Chor. Und wir kamen immer mal nach Hause von der Chorprobe. Und haben dann immer gesagt, na guck doch mal im Briefkasten nach, ob $1,000 da drin liegen. Also als Jux nur. Lag aber nie Geld drin, da haben wir uns immer so gesagt. Und dann, mach doch mal den Fernseher an, ob die Mauer noch steht. Und das war der Tag, an dem die Mauer dann fiel.
Ach, aus Jux gesagt.
Aus Jux haben wir das gesagt. Also, naja, haben wir uns natürlich sofort auf die Socken gemacht und sind zur Bornholmer Straße gefahren. Und haben das da erlebt und waren auch drüben auf der Brücke. Und war einfach auch noch eine Stufe mehr als Martin Luther King, weil man da stand und niemand so richtig wusste, was ist denn eigentlich los hier.
Ja.
Dann war eine Sensation natürlich.
Ja. Und Sie sind Geschichtslehrer geblieben und Musiklehrer?
Ich bin Geschichtslehrer geblieben und fand ein bisschen schwierig, das natürlich rüberzubringen. Ja, erst sagt er so, jetzt sagt er so.
Ja. Na, jetzt dann ohne Kontrolle.
Aber ja, ohne Kontrolle. Naja, war, ich sag mal so, modifizierter Geschichtslehrer. Also wir haben nicht auf die Pauke gehauen. Und wir haben auch mit den Schülern sind wir so umgegangen, dass sie uns dann auch nachher geglaubt haben. Ist natürlich schön, wenn sie dann zu uns gehalten haben, die Kinder.
Ja. Jetzt vielleicht die schwierigste Frage, falls Sie eine Antwort haben. Wen würden Sie heute gern mal predigen oder zumindest sprechen hören?
Was soll ich darauf antworten? Wir hatten einen Pfarrer, der dieses Projekt House of One eingerichtet hat. Petri Platz in Leipziger Straße oder so in der Gegend. Das war ein hervorragender Pfarrer. Also, und dann
also hatten, wo Juden, Christen und Muslime in einem Haus.
Ja. Okay. Genau. Der Fortschritt ist wohl noch nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben.
Ja. Dann vielen Dank für das Gespräch.
Bitte.
Was für eine Geschichte. Und auch wieder so ein Moment, bei dem man merkt, Geschichte passiert nicht nur in großen Büchern, sondern oft in Räumen, in denen Menschen einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Wenn ihr solche Geschichten kennt, aus eurer Familie, von euren Großeltern, Eltern, Tanten, Onkeln, dann haltet sie fest. Oder noch besser, schickt sie uns, weil genau das sind die Geschichten, die sonst irgendwann verschwinden. Und in der nächsten Folge wird's wieder ganz anders. Dann spreche ich mit Danielle De Picciotto über New York in den 80ern, das wilde West-Berlin und die Entstehung der Love Parade. Danke fürs Zuhören. Bis dann.
Flux FM. Was für ein Leben. Weitere außergewöhnliche Biografien auf fluxfm.de.